Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Herzlich willkommen zum Podcast Chronisch Diakonisch im Jahr 2024. Das neue Jahr liegt wie ein weißer Teppich vor uns und wir sind hier im Studio. Hier spricht Matthias Fichtmüller.
Und mein Name ist Thomas Neubauer. Und wir sind in Staffel 2, Herr Fichtmüller, und wollen diese ein wenig anders gestalten.
Eine Zäsur, das ist vielleicht zu viel gesagt, oder?
Na, eine Weiterentwicklung würden wir formulieren. Genau. Und wir wollen heute über das Thema wertegetragenes Unternehmen sprechen und haben später auch vor, dieses vertiefend mit unserer Kollegin Schwester Birgit auch nochmal weiter zu besprechen.
Und tatsächlich, das ist dann die Veränderung, die Evolution oder, wenn Sie wollen, die Zäsur in diesem Podcast. Ab dem Jahr 2024 laden wir vertiefend Gäste ein, um in einzelne Themen gründlich einzusteigen und Fachkompetenz von den Frauen und Männern zu holen, die im Oberlinhaus arbeiten.
Ganz genau. Und wenn wir heute über ein von Werte getragenes Unternehmen sprechen, dann stellt sich ja, also für mich zumindest, die Frage, was bedeutet das eigentlich? Wir haben viel mit Bewerberinnen und Bewerber, viel mit unseren Kolleginnen und Kollegen, immer wieder die Thematik sinnstiftende Arbeit, das ist das, was sie bei uns finden und bei vielen anderen Trägern eben auch, finden und suchen, den Anspruch, mit ihrer Arbeit etwas Sinnstiftendes zu tun. Und da stellt sich ja die Frage, ein von Werte getragenes Unternehmen, sinnstiftende Arbeit, was bedeutet das eigentlich? Und wie hat sich das verändert? Das sind jetzt viele Fragen.
Ne? Ja, das hat sich sicherlich verändert. Also zunächst mal Werte. Also Werte hat auch die Mafia.
Okay,
da das kann man mal so sagen. Ja, Werte hat, hoffe ich jedenfalls, oder weiß ich nicht, hoffe ich nicht, Werte hat möglicherweise, sagen wir es mal so, Werte hat möglicherweise auch die Mafia. Aber das Entscheidende ist ja, dass Unternehmen sich auf einen Wertekanon festlegen und sagen und damit auch nach außen kommunizieren. Und das unterscheidet dann seriöse Unternehmen von anderen. Tatsächlich ist es im Oberlinhaus so, dass wir auf der Grundlage christlicher Werte oder des christlichen Menschenbildes, das hängt mit der Entstehungsgeschichte des Oberlinhauses zusammen, dass wir auf dieser Grundlage unsere Leistungen erbringen, beziehungsweise das Selbstverständnis des Oberlinhauses sich daraus ableitet. Mhm. Und da kommen wir zwangsläufig in die Entstehungsgeschichte des Oberlinhauses. Wie war das eigentlich damals 1871 oder 1874, also vor genau 150 Jahren, als das Oberlinhaus als Verein von Berlin nach Potsdam-Babelsberg, nach Nova Wes zog, dort ein Grundstück erworben hat und die Arbeit hier in Potsdam begann. Wir kommen, wenn wir zurückblicken, immer wieder an eine Konstante über diese 150 Jahre und das sind die Diakonissen.
Das heißt, die Diakonissen haben, wir können alles im Prinzip zurückführen auf die Arbeit der Diakonissen und auf die Gestaltung, Ausgestaltung der Leistungen, die im Wesentlichen auf die Arbeit der Diakonissen zurückzuführen sind, ja?
Also wir könnten tatsächlich die Überleitung zu Schwester Birgit, die ja gleich kommt, tatsächlich jetzt abkürzen und könnten sagen, tatsächlich alles, was wir heute im Oberlinhaus in der Komplexität der vielen Tochtergesellschaften, der über 2200 Mitarbeitenden, alles, was wir heute erleben, hat seinen Ursprung darin, dass 1879, also wenige Jahre, 5 Jahre nachdem das Oberlinhaus anfing, in Babelsberg Land urbar zu machen, ein Haus zu bauen, und ja, mit Arbeit, mit der Arbeit, Leistungserbringung begann, dass Diakonissen in dieses Haus gekommen sind. Diakonissen, man muss sich das vorstellen, evangelische Nonnen, Frauen, junge Frauen, die für sich entschieden haben, ich möchte ein Gelübde ablegen, ich möchte keinen persönlichen Besitz haben, also das Armutsgelübde, das Gehorsamsgelübde, meine Treue gilt gegenüber Gott und dem Oberlinhaus und das dritte Gelübde ist, oder die dritte Zusage und Versprechen ist, ich möchte ehelos leben, in keiner Partnerschaft, denn meine Familie, meine Partnerschaft, das ist das Oberlinhaus.
So rückschauend, wenn Sie das so sagen, weiß ich aber auch, dass Diakonissen ja auch mit einer hohen Fachlichkeit und also sowieso ja ein unerschöpflichem Engagement auch im Prinzip auch ganz modern auch arbeiten wollten, was ja in der Zeit tatsächlich noch nicht, also für die arme Landbevölkerung zwingend notwendig waren, aber ja eigentlich nicht so üblich. Ne?
Tatsächlich ist das Frauenbild des 19. Jahrhunderts in der Gesamtgesellschaft völlig unterschieden von dem Frauenbild das Diakonissen damals verkörperten. Mhm. Und es ist eine Umkehrung im Gegensatz zu dem, was dann vielleicht später allgemein transportiert wurde. Mhm. Es ist so, dass die berufstätige Diakonisse in der damaligen Zeit oder die berufstätige Frau in der damaligen Zeit ein absolutes Novum war. Frauen waren zu Hause, Frauen sind sichtbar unter die Haube gekommen. Das heißt, die Haube war das Zeichen, das Signum, ich bin verheiratet. Mhm. Und Diakonissen trugen eine Haube bis heute als Zeichen, ich bin verheiratet mit Gott oder mit das Oberlinhaus ist meine Beziehung, ist meine Familie. Mhm. Ich habe einen anderen Lebensentwurf gewählt. Mhm. Und in diesem Setting, dass sie tatsächlich dann Berufe gelernt haben, Krankenschwestern geworden sind, Lehrerin, Erzieherin, auch ganz praktische Arbeit im hauswirtschaftlichen Bereich, als Köchin, Näherin oder ähnliches, in diesem Setting hat sich ein Frauenbild entwickelt, was außerhalb dieses Rahmens nur kaum oder schwer möglich war.
Das war in den Anfängen und hat ja dann eine enorme Entwicklung auch an Anzahl von Diakonissen, die es für das Oberlinhaus gearbeitet haben, nach sich gezogen. Es gab ja dann aber auch eine Entwicklung, eine rückläufige Entwicklung.
Also tatsächlich ist das keine klare Linie gewesen, das Wachstum. Aber interessanterweise, ich habe ja gesagt, 1879, fünf Jahre nach Gründung oder nach Ansiedlung des Vereins in Babelsberg, sind die ersten Diakonissen aus Düsseldorf, aus Kaiserswerth gekommen. Mhm. Das Oberlinhaus, die Schwestern gehören dem großen Verband der Kaiserswerther Schwestern an. Die haben dort einige Schwestern abgeordnet, baut mal in Babelsberg in Nova Wes ein Mutterhaus auf. Und das haben die getan. Mhm. Also haben einerseits Frauen geworben, in diesen Dienst einzutreten und andererseits haben sie parallel dazu gearbeitet in ihren ausgebildeten Berufen. Und das ging so, dass tatsächlich in den ersten 15 Jahren eine Kurve exponentiell nach oben ging. Mhm. Also die Anzahl der Schwestern stieg, sie ist unterbrochen worden, immer wieder auch. Es ist ja eine lange Probezeit, man muss 7 Jahre insgesamt warten, bis man Diakonisse wird. Zu Recht auch eine gründliche Probezeit, weil es ja eine Lebensentscheidung ist. Es ist unterbrochen worden vom Ersten Weltkrieg. Da sind dann viele Schwestern auch, nicht junge Frauen, nicht mehr eingetreten. Gleichzeitig gab es nach dem Ersten Weltkrieg mit den gesamtgesellschaftlichen Irritationen wieder Schübe, dass dann auch vermehrt Frauen gekommen sind. Und die Entwicklung war so, dass es im Jahre 1934 insgesamt 350 Diakonissen im Oberlinhaus gab, beziehungsweise in Babelsberg oder in den Außenstationen. 350 und demgegenüber gab es 90 zivile Beschäftigte. Ja, also 90 Menschen, Handwerker, Ärzte, Schlosser, was auch immer in so einem Unternehmen ist, die nicht Diakonissen oder diakonische Schwestern waren.
Also fast 80% der Belegschaft sind Diakonissen.
Deswegen kann man wirklich sagen, alles, was wir heute tun, haben wir diesen Schwestern zu verdanken, die ja auch Geld mitgebracht haben. Die sind aus ihren Häusern gekommen, haben aus Steuer, was es sonst gäbe, wenn man heiratet oder ähnliches, von Eltern etwas mitbekommen, haben das eingebracht, denn das Oberlinhaus war die ersten Jahrzehnte nur spendenfinanziert. Es gab keine Verträge mit den, wie wir heute sagen, Krankenkassen oder Ähnlichem. Also wir sehen die Öffnung für das, was wir gleich im Gespräch mit Schwester Birgit authentisch bezeugt hören, hat eine Vorgeschichte. Es ist eine klare Prägung. Es ist identitätsstiftend für heute, auch wenn es heute im gesamten Oberlinhaus nur noch 3 Schwestern gibt. Ja. Und von daher freuen wir uns jetzt auf das Gespräch und heißen hier im Studio Schwester Birgit herzlich willkommen.
Sie sind seit über 50 Jahren im Oberlinhaus. 1972 sind Sie eingesegnet worden.
Seit 62 im Haus.
Aber schon seit 1962 im Haus.
Naja, als Schülerin, Schwestern, Vorschülerin, dann Schülerin in der Ausbildung, 2 Jahre in Gentin. Wir haben ja bloß unsere Fachklinik Orthopädie und da mussten wir dann in andere Krankenhäuser, um da die anderen Fachrichtungen noch mitzumachen. Und das war ich mit 2 anderen zusammen in Gentin. Und da sind wir 1966 zurückgekommen nach dem Examen. Und dann ging es hier weiter im Oberlinhaus.
Bevor man als Diakonisse eingesegnet wird, gibt es ja eine gewisse Probezeit. Wie lange ist die eigentlich?
Also das war bei uns 4, die wir uns einsegnen ließen, 1972 ein bisschen anders. Wir waren schon alle da 4 5 Jahre diakonische Schwestern, früher Verbandsschwestern. Also man kannte uns schon. Und insofern war die Probezeit bei uns nur ein halbes Jahr.
Aber normalerweise ist die Probezeit doch viel länger, oder?
Das hat in den Jahrzehnten, wenn ich das von den Schwestern höre, wurde die immer kürzer. Es war früher mal 7 Jahre. Und das wurde dann aber immer wieder immer mehr verkürzt. Also.
Und mussten Sie lange darüber nachdenken, sich für den Dienst als Diakonisse zu entscheiden? Dann ist ja im Prinzip eine grundlegende Entscheidung, wie man sein Leben führen möchte.
Im Hernach hatte ich dann auch mal so gedacht, es wäre nicht verkehrt gewesen, wenn man schon vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre, weiß ich, in der Gemeinschaft schon drin gelebt hätte, also mitgelebt hätte. Wir haben ja dann, sind ja erst mit der Einsegnung zur Diakonisse dann auch zusammengezogen. Ich hatte vorher im Schwesternhäuschen gewohnt, was jetzt schon abgerissen ist. Und man zieht dann aber eben ins Mutterhaus, um einfach gemeinsam zu leben. Und das ist noch was anderes, wenn man nur im Mitwerk mitlebt, intensiv, aber eben doch nicht hundertprozentig drin ist in der Gemeinschaft, in dem Leben der Gemeinschaft. Und da macht man dann so Erfahrungen, wo man dann denkt, doch, das wäre nicht schlecht gewesen, wenn du da schon mal, wenn man die Probezeit doch ein bisschen länger gewesen wäre. Ich hätte mich sicher nicht anders entschieden, aber so eine Probezeit hat was für sich.
Schwester Birgit, gemeinsames Leben, was verbinden Sie damit? Was gehört eigentlich alles dazu?
Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft, das sind die drei Dinge, die, zu denen man sich entscheidet, wenn man in ein Mutterhaus eintritt. Also Glaubensgemeinschaft, Lebensgemeinschaft und Dienstgemeinschaft. Und dazu zählen dann die evangelischen Räte, zu denen man sich einsegnen lässt. Die sind mal ursprünglich von den katholischen Ordensgemeinschaften entlehnt worden, von Pfarrer Löhe damals, der das erste Mutterhaus gegründet hat, die da sind Armut, Keuschheit, Gehorsam. Und nach diesen Ordnungen und Regeln lässt man sich einsegnen. Armut bedeutet eben, dass man sich genügen lässt. Die Schwestern bekommen ein Taschengeld, das Gehalt geht in die Gemeinschaftskasse. Keuschheit, das heißt, dass man ehelos bleibt, um verfügbar zu sein für den Dienst, den Rücken frei hat. Und Gehorsam, dahinter steht das Sendungsprinzip, sodass man dorthin geschickt werden kann, wo gerade Not am Mann bzw. Not an Frau ist.
Wie viele Diakonissen haben denn damals eigentlich im Mutterhaus gelebt, als Sie in die Gemeinschaft eingetreten sind?
Wohl ursprünglich waren wir zu 350 ungefähr. Und als ich eingesegnet worden bin, war ich die 100. Von der Anzahl.
Der Höhepunkt der Diakonissen, die das Oberlinhaus ja insgesamt, das darf man nicht vergessen, aufgebaut haben, der war 1933. Interessanterweise im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Damals lebten hier über 350 Diakonissen. Nicht alle in Potsdam, aber es gab so viele. Aber danach ging die Kurve deutlich zurück. Von daher ist der Wandel in der Diakonissengemeinschaft im Oberlinhaus ja nicht erst nach ihrer Einsegnung damals 1972 passiert, sondern der begann schon viel früher. Interessant ist, dass Sie ja eigentlich gar nicht aus einem kirchlich geprägten Elternhaus stammen. Mm-mm.
Nur insofern, dass meine Eltern schon Wert darauf gelegt haben, dass man getauft ist, dass man dann auch zur Christenlehre geht. Und ja, mit der Konfirmation war schon ein bisschen kritisch. Da war ja gesellschaftlich in meiner Zeit die Jugendweihe sehr, schon sehr stark gewünscht von der Gesellschaft. Und ich wollte eigentlich keine Jugendweihe, aber meine Eltern haben gesagt, du bekommst auch keine Konfirmation, wenn du nicht zur Jugendweihe gehst, weil sie einfach Sorge hatten, dass man sich womöglich was verbaut, wenn man nicht zur Jugendweihe geht. Und als 15-Jähriger hat man noch nicht konnte man sich dann noch nicht so selber entscheiden. Ich habe eben beides genommen. Und meine Eltern haben dann später auch meinen Weg sehr unterstützt und auch bejaht. Aber ansonsten war ich gewohnt, ein Einzelgänger zu sein, eben in Familie. Ich habe ja noch drei Geschwister und in der Schule und in der Gesellschaft.
Das war in der DDR so, dass Eltern schließlich Sorge hatten, dass Bildungschancen durch kirchliche Prägung verhindert würden. Das nennt man soziale Deprivation. Aber inzwischen muss es ja noch einen weiteren Schritt gegeben haben, der Sie damals ins Oberlinhaus und in den klaren Weg, ich möchte Diakonisse werden, geführt hat. War das eigentlich damals so ein Reifeprozess oder gab es ein Ereignis in Ihrem Leben?
Kein Bekehrungsprozess, sondern auch ein langes Hineinwachsen in den Glauben und dann auch in den Wunsch, Diakonisse zu werden. Das ist ein Weg gewesen. Ich habe das nach dem Examen beim Mitleben hier im Werk und habe da gemerkt, dass ich gerne noch verbindlicher eben mit im Werk stehen wollte und eben auch in der Gemeinschaft verbindlicher. Und ja, das hat den Wunsch geweckt, eben in die Schwesternschaft einzutreten.
Jetzt wussten Sie ja 1972 noch nicht, dass Sie mal die letzte Diakonisse sein würden, die bei uns eingesegnet wurde. Aber wie war das für Sie, als Sie nach und nach feststellten, dass keine Diakonisse mehr folgt? Also, weil es ja so ein Stück auch aus der Mode gekommen ist.
Also zu dem Zeit der Einsegnung hat man das nicht ventiliert, dass man womöglich mal nur noch drei Mitschwestern, also nur noch zwei Mitschwestern hat. Da waren wir ja noch eine größere Gruppe. Mhm. Und ich war auch so intensiv im Dienst einbezogen, dass ich einfach darüber nicht reflektiert habe. Ja, das wurde dann schon ein bisschen ein Thema, wie die Gemeinschaft dann kleiner wurde und auch der Altersunterschied eben doch auch hervortrat. War immer die Jüngste mit Abstand und man hatte dann andere jetzt durch den Dienst auch andere Themen und andere Fragen und so weiter. Und das war dann ein bisschen schwierig geworden, das in der Gemeinschaft der Schwestern da anzukommen mit Fragen oder Themen. Und das war dann schon so, dass man dann mehr mit den Mitarbeitern sich austauschen konnte wie mit den Mitschwestern. Ne? Das ist aber bedingt durch den Altersunterschied auch. Die Schwestern waren dann schon sehr auf ihr Rückzug. Auf dem Rückzug eben. Sie haben ihren aktiven Arbeitsprozess hinter sich gehabt, ne? Und waren dann schon ruhebedürftig, also nicht mehr diese Herausforderung. Und das, und Gott sei Dank habe ich immer irgendwo Kontakte gehabt, auch zu anderen Gemeinschaften, wo ich mir dann ein Stück dieser Impulse, auch für geistlichen Impulse, dann auch holen konnte. Das war für mich wichtig. Und
Mit anderen Gemeinschaften meinen Sie andere Schwesternschaften in ganz Deutschland, wo man dann anknüpfen konnte und wo der Altersunterschied nicht so groß war, oder?
Ja, einfach genauso. Also weniger in den Mutterhäusern, sondern eben in anderen geistlichen Gemeinschaften. Hatte da Kontakt zu der Fokularbewegung. Das ist eine ursprünglich katholische Bewegung, aber inzwischen international und auch überkonfessionell. Und die Begründerin Chiara Lubich hat da geistliche Impulse herausgegeben, die mir einfach hilfreich waren. Das ist das gleiche Evangelium, aber es ist nochmal anders formuliert man hört noch mal anders hin. Und das ist ähnlich mit dem Karmelitenkloster in Birkenwerder, wo ich ab und zu zur Retreten fahre, zu Exerzitien. Das sind auch, der Pater Reinhard, der diese Exerzitien hält, das sind Themen und auch die Art, wie er darüber spricht, man hört einfach nochmal anders hin. Ist so. Und das ist, sind Anstöße und für mich, ja. Oder eben, wenn ich im Urlaub bin. Ne? Ich bin in verschiedenen kleinen geistlichen Gemeinschaften, habe mich dort im Urlaub eingeklinkt und habe da ein Stück mitgelebt, das geistliche Leben, oder habe darüber hinaus dann aber auch meinen Urlaub gemacht. Und, aber das sind so verschiedene Prägungen, die einen Anstöße geben für das eigene geistliche Leben.
Als Schwester verkörpern Sie ja im Oberlinhaus die Ordensregeln der Zisterzienser. Ora et labora, also das klassische Bete und Arbeite. Ich darf das so sagen, Schwester Birgit, Sie haben die 70 deutlich überschritten, aber Sie sind ja noch berufstätig aus freien Stücken. Und Ihre berufliche Tätigkeit in unserer Klinik im Oberlinhaus, die möchten Sie doch auch weiter fortführen.
Ja, es ist ja so, dass das bei uns ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass wir so lange uns einbringen, wie wir Kraft und Gesundheit haben. Und die hatte ich bisher gehabt und auch den Wunsch, weil mir das viel Freude macht, auch die Tätigkeit. Insofern bin ich ja auch dankbar dafür, dass man das eben auch stundenmäßig reduziert machen kann. Ja, das ist mir in meinem Berufsleben immer sehr wichtig gewesen. Wenn ich an die Männerstation denke, wo ich 22 Jahre Stationsschwester war, dass mir das ganz wichtig war, dass man die Patienten wahrnimmt. Nicht nur ihre Erkrankung, sondern sie in der Ganzheitlichkeit. Ich habe das immer furchtbar gerne gemacht, dass ich abends durch die Zimmer gegangen bin und meine Schularbeiten gemacht habe. So haben wir das genannt. Das heißt, die Kurvenführung wurde damals ja noch handschriftlich gemacht und musste ein bisschen überprüft werden. Und da bin ich von Zimmer zu Zimmer gegangen und habe die Akten aktualisiert. Und dabei eben abends, das ist eine gute Zeit, abends nochmal die Menschen vor sich zu haben und ihnen die Möglichkeit zu geben, zurückzufahren. Ja. Und da nimmt man sie ganz anders wahr und kann ihnen dann auch mitunter auch ein Stück seelsorgerlich helfen. Das ist mir damals schon sehr wichtig gewesen, ließ sich nachher in der Intensität nicht mehr fortführen. Der Betrieb wurde dann so immens stärker, und so dass das weniger wurde. Das ist sehr schade, aber so ist es dann gewesen. Und jetzt kann ich das eben tun in der Klinik Auskunft bei allen Menschen, die zu uns reinkommen, dass man sehr aufmerksam auf sie ist, für sie ist.
Das Oberlinhaus ist ein von christlichen Werten getragenes Unternehmen. Jetzt sind aber viele Mitarbeitenden gar nicht mehr in der Kirche. Wie nehmen Sie das wahr?
Es ist so. Wie gesagt, ich bin als Christin immer Einzelgänger gewesen, und das hat sich nun jetzt auch noch gezeigt. Aber man darf das ja auch nicht so eng sehen, von wegen, es sind nicht viele mehr in der Kirche. Kirche und Christsein ist ja auch noch zweierlei. Insofern kann man in die Menschen nicht reingucken. Aber man kriegt das schon mit, dass sie nicht mehr schon alleine die kirchlichen Feste nicht mehr wissen, was da drum oder was sie beinhalten. Das merke ich auch bei der Dekoration bei uns in der Klinik Auskunft. Das ist so, dass man den Mitarbeitern dann auch mitunter erst erklären muss. Aber wichtig ist ja der diakonische Auftrag. Und diakonischer Auftrag, was heißt denn diakonischer Auftrag? Im Sinne Jesu den Dienst tun, so wie er es praktiziert hat. Das heißt also, Nächstenliebe ist ein Schlagwort, was man auch übersetzen kann, Empathie, Zuwendung. Und ja, das kann jeder machen. Und so erlebe ich es eigentlich auch von den Mitarbeitern in der Klinik. Wir kriegen das ja zurückgespiegelt, auch von den Patienten, dass sie sich bei uns gut aufgehoben wissen. Ich sage immer gerne bei der Oberlin-Fortbildung am Schluss einen Satz, der mir sehr gefällt. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe.
Und auch die Diakonissen, die nicht mehr körperlich arbeiten, aber hier leben, beten täglich für uns und begleiten uns gedanklich. Und auch das ist harte Arbeit, oder?
Ja, ist mir wichtig, dass man das Gebet der Schwestern als Arbeit ansieht.
Ja, denn die Trennung zwischen Erwerbsarbeit und zwischen alltäglicher Arbeit, die wir ja alle kennen, die ist für Diakonissen aufgehoben. Liebe Schwester Birgit, an dieser Stelle sagen wir beide hier im Studio und ich denke viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie uns ein Stück mitgenommen haben auf die Entscheidung, die Sie für sich getroffen haben und die auch Auswirkungen auf uns hat.
Wir hatten mal eine Diakonisse, die hat ihr 87-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Die ist 107 geworden. Ja. 87-jähriges Dienstjubiläum. Wenn Sie als kaufmännischer Vorstand unseren Kolleginnen und Kollegen sagen, schaut euch das mal an. Sollen die sich daran ein Beispiel nehmen?
Ich befürchte, dass wir sie damit eher abschrecken, als dass wir ihnen Mut machen. Wobei auf der anderen Seite ist es auch schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die so lange für ein Unternehmen, für eine Sache in diesem Ort Oberlinhaus tätig sind. Also es macht auf der anderen Seite auch Mut, es zu sehen, aber ich glaube, die Verpflichtung selber würde man wahrscheinlich nicht mehr eingehen. Und das ist ja auch unser Thema. Wie schaffen wir es, diese Haltung, diesen Wert dann auch nach vorne zu tragen, auch in die Zukunft zu tragen, ohne dass wir die auch sichtbare Arbeit der Diakonissen heute im Unternehmen noch haben? Also, wie schafft man es, diakonische Identität zu haben, ohne sie sichtbar gestaltet zu bekommen mit Diakonissen, die das ja sozusagen auch nach außen verkörpern.
Also die Veränderung von der personenverkörperten Diakonie hin zur institutionell verkörperten Diakonie. Ja. Das ist unsere Aufgabe, unter anderem.
Sehe ich natürlich auch so. Und natürlich müssen wir das auch in einem Kontext stellen mit der Anforderung, die auch die Rahmenbedingungen an uns stellen. Wir sind ja immer wieder aufgefordert, einerseits durch die geschichtlichen Umbrüche, die das Oberlinhaus in besonderem Maße erlebt hat. Wir hatten es vorhin schon gesagt, ne? Mehrere Systemwechsel, die das Oberlinhaus irgendwie verkraften musste und trotzdem ihre Leistungen weiter anbieten wollte. Und der letzte große gesellschaftliche Umbruch war ja 1990, wo man sich dann auch wieder neu finden und aufstellen musste.
Schwester Birgit hat es ja eben erzählt, auch die Veränderungen. Sie ist in der DDR seit 1972 als letzte Diakonisse im Oberlinhaus eingesegnet worden. Die wirtschaftliche Betrachtung des Oberlinhauses als Unternehmen war in der Vergangenheit immer wichtig. Wenn ich von Vergangenheit rede, rede ich die 125 Jahre vor der deutschen Einheit. Sie war immer wichtig, aber sie hat nach der deutschen Einheit und insbesondere im Wettbewerb des Sozialwesens noch mal eine andere Dimension bekommen. Lässt sich dann diakonische Identität noch so verkörpern?
Na, ich würde denken, Diakonie oder diakonische Identität ist einfach eine Haltung. Eine Haltung, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir sowieso und auch das Führungsteam, aber jeder einzelne Mitarbeitende im Unternehmen eben in sich spüren sollte, ja, bestenfalls. Und dann, glaube ich, können wir auch eine Nachfolge antreten zu dem, was uns die Diakonissen insbesondere aufgebaut und oder Vorfahren aufgebaut haben und in die Hände gegeben haben. Also Diakonie eher als eine innere Haltung, ein innerer Wertekompass, und der ist ja komplexer, ja. Also da kann man ja sternenförmig sozusagen die begleitenden Werte anschließen. Und Wirtschaftlichkeit spielt natürlich auch eine enorme Rolle heute. Früher waren wir viel durch Spenden finanziert und auch getragen. Und heute sind wir aufgefordert, in den Strukturen, in denen wir tätig sind, in verschiedenen Hilfefeldern, in denen wir uns engagieren, vernünftige Finanzierung und Kostensätze auch zu verhandeln und deutlich zu machen, dass das notwendig ist und mit den Mitteln vernünftig und gut umzugehen. Ja.
Und ergänzend dazu für die Leistungen, die eben nicht von Kostenträgern finanziert wird, gibt es die Oberlin-Stiftung, gibt es die Möglichkeit über Spenden oder auch Nachlässe, Erbschaften, die Arbeit des Oberlin-Hauses zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen, die durch Kostenträger, durch Krankenkassen, Rentenkassen oder Ähnliches nicht finanziert werden können.
Ja, da schließt sich auch ein Stück der Kreis. Ne? Ja. Die Oberlin-Stiftung formuliert das, was wir als von Werte getragenes Unternehmen hier kurz mal beschreiben, in den Beschreibungen zu unseren Förderern, zu den Spenderinnen und Spendern. Aber es bedingt eben auch dennoch, dass der Verein und alle Gesellschaften wirtschaftlich, vernünftig und verlässlich arbeiten, sparsam sind mit den Mitteln, die wir haben und ja auch ein verlässlicher Partner auch für die über 2200 Mitarbeitenden sein wollen. Ja, also wir sind am Ende auch ein wirtschaftliches Unternehmen.
Genau, und es lässt sich miteinander verbinden. Also wir haben heute tatsächlich einen historischen Kreis geschlossen, beginnend von den Anfängen mit den Diakonissen. Die Diakonissen gehören konstitutiv zum Oberlin-Haus dazu. Mhm. Alles, was wir heute machen, haben wir ihnen zu verdanken. Sie gehörten lange Jahrzehnte zum Stadtbild von Babelsberg dazu. Mhm. Das wird sich ändern. Schwester Birgit sitzt hier im Studio in ihrer Diakonissentracht. Das ist ein sichtbares Zeichen und ein sichtbarer Ausdruck ihrer Haltung. Schön, dass Sie das machen, Schwester Birgit, und dass das für unsere Schwestern selbstverständlich ist. Die Schwestern werden begleitet durch das Oberlin-Haus bis zum Lebensende. Auch das ist ein Teil unseres Versprechens als Dank für das, was Sie dem Haus gegeben haben.
Ganz genau. Und so können wir dankbar sein für dieses Gespräch und dass wir auch immer mal ein bisschen Guidelines von unserer Kollegin Schwester Birgit bekommen.
Wir freuen uns auf den nächsten Podcast, wollen dann ein wenig tiefer einsteigen in die Arbeit der Oberlin-Schule, in ein Segment, nämlich insbesondere den Taubblinden-Schulbereich, haben dann einen weiteren Gast geladen, Thorsten Burkhardt, und sagen an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Es hat Freude gemacht und ein Dankeschön an Radio Potsdam. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlin-Haus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.